Inforadio Podcast.
Wir sind doch alle bestimmt umweltbewusste Menschen. Wir trennen Müll, zahlen brav Pfand auf Getränkebehälter, volkstümlich Dosenpfand genannt. Dass es deshalb immer weniger umweltfreundliche Mehrwegflaschen aus Glas gibt, egal, Hauptsache wir fühlen uns als gute Menschen und als solche kaufen wir ja auch immer mehr Bioprodukte, auch wenn sie nicht aus Deutschland kommen können, weil bei uns auf immer mehr Ackerflächen Raps und Mais für die Energiegewinnung statt Bio-Lebensmittel angebaut werden. Vermeisung der Landschaft nennen das manche. Mein heutiger Gast ist auch umweltbewusst. Er findet jedoch, wir sollten unsere scheinbaren ökologischen Gewissheiten einem Realitätscheck unterziehen. An diesem Montag wird in Berlin sein Buch vorgestellt, Ökofimmel, wie wir versuchen, die Welt zu retten und was wir damit anrichten. Deutsche Verlagsanstalt, 19,99 Euro. Mein Gast ist Jahrgang 1968, lebt in Berlin, ist verheiratet, hat 4 Kinder. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist Wirtschaftsredakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel. Herzlich willkommen, Alexander Neubacher.
Guten Tag, Herr Kahle. Hallo, schönen Dank für die Einladung.
Sie haben im Vorgespräch gescherzt, ich habe 4 Kinder und 5 Mülltonnen. Mit anderen Worten, Sie wollen gleich erstmal klar machen, ich bin umweltbewusst.
Ja, das ist so. Ich habe 4 Kinder, ich möchte, dass die in einer gesunden Umgebung aufwachsen. Ich bin für Umweltschutz, ich trenne meinen Müll. Wir sparen beim Wasser. Wir versuchen, Bio-Lebensmittel zu kaufen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich habe noch einige Dinge mehr gemacht, die ich inzwischen nicht mehr mit gutem Gewissen tue, nachdem ich die Recherchen für das Buch abgeschlossen hatte, weil sich dann doch das ein oder andere als dann gar nicht so umweltfreundlich herausstellte.
Da kommen wir drauf. Sie sind Wirtschaftsredakteur und bewahren sich also einen eigenen Blick auf die Umweltproblematik?
Ich glaube, dass es sogar hilfreich ist, die Umweltpolitik oder den Umweltschutz wie ein Wirtschaft interessierter Mensch zu betrachten. Ich glaube, es geht ja darum, dass wir mit unseren Ressourcen vernünftig umgehen. Und das ist ja genau das, was die Ökonomie versucht, der vernünftige Umgang mit knappen Ressourcen. Und von daher war das gerade als Ökonom eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen, was gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft.
Sie zitieren ja dankenswerterweise Spiegeltitel, Weltuntergangstitel, nicht wahr? Also Waldsterben, das ökologische Hiroshima und ähnliches. Und insofern gilt ja auch, wenn nicht gerade für den Spiegel, wenn Sie schreiben, uns Journalisten fällt bestimmt wieder etwas ein. Wenig begeistert uns mehr als die Aussicht auf eine finstere Zukunft. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn Sie so mit Ihren Thesen in der Spiegelredaktion auftauchen?
Auch die Spiegelredaktion lernt ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hinzu. Es ist aber tatsächlich so, ich habe mir auch im Archiv nochmal angeguckt, welche Titelbilder der Spiegel, aber auch der Stern und andere Zeitungen in den 70er, 80er Jahren gemacht hat. Also man muss wirklich sagen, ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Wir hätten, glaube ich, also schon mindestens 10, 15 Mal den Weltuntergang erleben müssen, wenn auch nur die Hälfte von dem eingetreten wäre, was da vorne auf den Titelbildern stand.
Und die Umweltjournalisten, denen machen Sie den Vorwurf, dass sie sich oft als Teil der Bewegung verstehen. Woran machen Sie das fest?
Ich mache daraus eigentlich den Umweltjournalisten so pauschal keinen Vorwurf. Ich habe nur beobachtet, dass es einige Texte gibt, in denen es offenkundig darum ging, das große Ganze nicht zu beschädigen. Das heißt, da hat dann der Kollege durchaus erkannt, da haben wir ein Problem, aber in der Sorge, dass es womöglich der falschen Seite oder der Gegenseite in die Hände spielt, hat er dann diese Argumente nicht weiter verfolgt. Und dann war mir die Berichterstattung in vielen Punkten einfach zu positiv. Also wenn man sich anguckt, welche Verwerfungen Biosprit zum Beispiel auf unseren Feldern erzeugt, dann finde ich, gehört es dazu zu sagen, das war schlecht, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe aber bei einigen dann oft das Gefühl gehabt, naja, schweigen wir besser drüber, sonst fühlt sich nachher derjenige noch ermuntert, der mit seinem 30-Liter-Auto durch die Gegend kariolt und sagt, na dann kann ich ja auch weiter Gas geben.
Aber hat denn nicht eigentlich der Alarmismus so in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch etwas bewirkt?
Ganz sicher haben wir in der Umweltpolitik und im Umweltschutz vieles bewirkt. Wenn man sich mal überlegt, dass das Ozonloch, das sich doch offenbar ja wieder schließt, weil wir keine FCKW-haltigen Kühlmittel mehr verwenden und einige andere Dinge mehr. Es ist nur immer ein schmaler Grat, zwischen ernstzunehmender Warnung und Hysterie. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass es uns nicht so geht wie diesem Clown, der nachher durch das Dorf rennt und Feuer, Feuer schreit. Und alle denken, naja, der Clown. Und dann glauben wir ihm nicht mehr und es ist vielleicht wirklich ein Feuer ausgebrochen.
Andererseits lese ich bei Ihnen, Umweltpolitik funktioniert nicht nach den Regeln der Vernunft. Und Ihre Protagonisten seien grundsätzlich moralisch überlegen, weshalb man sie nicht kritisieren dürfe. Ist das eine Vorahnung auf die Reaktionen auf Ihr Buch?
Ehrlich gesagt ist das auch schon eine Erfahrung, die ich während der Recherche gemacht habe. Das ist ein Vorwurf, den man vor allen Dingen einigen Umweltpolitikern, glaube ich, machen kann. Es ist sehr schwierig, die zu kritisieren, weil ja jede Kritik sofort interpretiert wird, als wolle man prinzipiell die Umwelt nicht wertschätzen. Also konkret bei Jürgen Trittin ist es sehr schwierig, mit ihm über das Dosenpfand zu diskutieren. Das Dosenpfand ist objektiv gescheitert. Wir haben eher viel weniger Mehrwegflaschen und viel mehr schlechte Einwegflaschen. Aber Jürgen Trittin wird sehr schroff, wenn man ihn darauf anspricht, holt sich Hilfsargumente und naja, wenn man ihn dann weiter kritisiert, dann steht man plötzlich nicht als einer da, der sagt, die Kritik ist doch berechtigt, sondern dann steht man selber als Umweltferkel da. So dreht sich dann Opfer und Täter sehr schnell um.
Jetzt sind wir ja schon beim Realitätscheck. Sie haben das Dosenpfand angesprochen. Also Glas ist in der Tat auf dem Rückzug und es gibt immer mehr auch diese ganz weichen Plastikflaschen. Also ist das Ziel nicht erreicht oder umgekehrt gefragt, was hätte man denn tun sollen, um das Ziel, das Jürgen Trittin hatte, zu erreichen?
Es war interessanterweise so, dass als Jürgen Trittin damals das Dosenpfand machen wollte, seine eigenen Ökoweisen, er hatte auch einen Sachverständigenrat, dass die gesagt haben, lass die Finger davon. Die Leute werden das nicht kapieren, wo der Unterschied zwischen Einweg, Mehrweg, Pfand, ohne Pfand ist. Erstens, zweitens, der Handel wird den Unterschied nicht mehr machen. Die können sich keine zwei Pfandsysteme leisten. Lass die Finger davon. Dann hat Trittin gesagt, das sind alles Ideologen und Besserwisser und die haben keine Ahnung. Und hat sich über diesen Rat der Ökoweisen hinweggesetzt. Ja, und jetzt haben wir ein paar Jahre später exakt die Situation, die die Ökoweisen damals vorhergesagt haben. Die Leute wissen nicht, was überhaupt noch Einweg, Mehrweg ist. Die meisten von uns glauben ja, diese quaddeligen Flaschen, die wir da jetzt haben, die seien gut für die Umwelt, weil wir sie ja zurückbringen. Die Wahrheit ist, die sind nicht gut für die Umwelt. Man muss sich nur mal vielleicht mit dem Ohr vor so einen Apparat stellen und wenn man dann die Flasche hineinsteckt, dann hört man erst ein Schlitzen, das ist das Messer, das die Flasche aufsägt und dann hört man ein lautes Knacken und Knistern, das ist die Presse. Ja, und wer jetzt im Ernst noch glaubt, diese Flasche würde wieder befüllt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Oder wieder verwertet gar. Auch nicht.
Beim Wiederverwerten, das in Teilen passiert, kann man sagen, immerhin, das ist noch besser, als es zu verbrennen, was auch durchaus vorkommt. Aber es geht ja darum, dass die ökologisch beste Lösung der Mehrweg ist. Das heißt, die Flasche, die gespült und wieder befüllt wird.
Wie das, hätte man das dann befördern sollen?
Indem man zum Beispiel sich überlegt, wie kann ich die Mehrwegsysteme so stärken, dass ich sie vereinheitliche vielleicht. Das entscheidende Problem scheint ja zu sein der Einzelhandel, der Discounter, der große Mengen an Wasser verkauft. Und die wollen einfach, dass das möglichst schnell und einfach geht und die haben sich jetzt alle diese Pfandautomaten hingestellt. Die hätten doch wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, sich einen Pfandautomaten dahinzustellen, der Mehrwegflaschen annimmt. Man hätte mit denen anders reden müssen. Aber Jürgen Trittin hat damals, und das war er nicht alleine, sondern das ist ja eine Idee von seinem Vorgänger Klaus Töpfer eigentlich sogar gewesen, der hat geglaubt, es sei gut, diesen einen Weg zu gehen und hat ihn auch gesetzlich festgelegt. Naja, und dann sind wir einfach jetzt jahrelang in die falsche Richtung galoppiert.
Anderes Thema, Wasser. Sie haben gesagt, Sie sparen Wasser. Wie sind wir eigentlich auf den Trichter gekommen, dass wir in Deutschland Wasser sparen müssen, wenn doch 3% des vorhandenen Grundwassers ausreicht, um uns alle mit Wasser zu versorgen?
Ja, das ist skurril. Also wenn ich mir überlege, wie sparsam wir zu Hause mit Wasser umgehen. Ich habe da jetzt so Zahnputzbecher eingeführt und Wasserstopptasten und ich weiß nicht was alles. Und dann guckt man mal aus dem Fenster und sieht, wie es da schon wieder tagelang regnet. Dann muss man sagen, eigentlich kommt einem das ja auch schon so gefühlt nicht besonders klug vor. Und so ist es dann ja leider auch.
Ja, vor allen Dingen, und es stinkt. Es stinkt besonders in Mitte. Gendarmenmarkt ist ganz schlimm. Können Sie uns das mal erklären, bitte?
Ja, das ist eine fast schon tragische Entwicklung. Wir sparen ja oben das Wasser. Wir stoppen ab, wenn wir auf Toilette gewesen sind. Wir haben den sogenannten Perlator jetzt in unserer Dusche. Da wird ja fast mehr geföhnt als geduscht, weil so viel Luft da rauskommt inzwischen. So, und dann haben wir uns oben das Wasser dann also schön abgespart. Jetzt muss man sich vorstellen, wie das unten in der
Kanalisation... Ist ja auch
teuer genug. Ja, na klar, das ist teuer. Und, okay. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, jetzt haben wir unten in der Kanalisation, in diesen breiten Rohren liegt da jetzt diese Pampe, dieser Schlick. und der schwimmt nicht weg, weil wir von oben nichts nachspülen. Das stinkt und das ist giftig, das greift die Leitungen an. Was macht der Wasserwerker? Der kommt dann an den heißen Tagen, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, der kommt dann mit einem großen Schlauch und pumpt dann das Wasser direkt, bestes Leitungswasser, direkt unten in den Gulli, damit der ganze Schmörder endlich wegläuft.
Das heißt, das, was wir eingespart haben.
Das, was wir uns oben da eingespart haben, das holen die dann unten nach. Interessanterweise ist es so, dass das, was da unten nachgespült wird, natürlich hinterher alles auf unseren Preis aufgeschlagen wird. Das heißt, wir haben nicht nur sinnlos gespart, wir haben es auch noch doppelt bezahlt.
Und man kann da nicht einfach die Rohre kleiner machen, also abgesehen davon, dass das ein Riesengeld kosten würde.
Ich habe das auch gedacht. Ich war da mit denen unterwegs, habe gedacht, ist doch ganz einfach, mach doch einfach die Rohre enger.
Ja, hat man in Ostdeutschland teilweise ja auch machen müssen, nicht?
Ist tatsächlich passiert. Das ist irre teuer natürlich, diese Rohre enger zu machen. Also das dauert auch unheimlich lange. Nee, aber mir sagte dann jemand von der Feuerwehr, ja, was passiert denn, wenn wir die Rohre alle enger machen, auch unten die Kanalisation, und dann brauchen wir aber mal viel Wasser, weil wir zum Beispiel löschen. Oder wir haben in der Halbzeitpause vom Fußballspiel plötzlich Millionen Menschen, die alle gleichzeitig auf die Toilette gehen. Oder der Klimawandel kommt und es regnet heftiger, als wir das uns heute vorstellen können, dann brauchen wir wahrscheinlich in Zukunft eher die großen Kanalisationsrohre und nicht die kleinen. Also ich warne davor, zu sagen, dann lass uns einfach mal die Rohre kleiner machen, dann haben wir das Problem gelöst.
Aber es ist in der Tat so, mir hat jemand erzählt, also hier im Bereich Friedrichstraße, da haben sie also in den Häusern die Leitungen erneuern müssen, weil die also praktisch zerfressen wurden, weil eben diese Gase da aufgestiegen sind. Anderes Thema eben, damit haben wir ja angefangen, sie haben 4 Kinder und 5 Mülltonnen. Und das ist nun auch nicht gut, oder doch?
Ja, also ich kann da fast gar nicht mehr aus meiner Haut. Das ist uns ja in Fleisch und Blut übergegangen, inzwischen das Mülltrennen. Und ich glaube, meine Hand würde zucken, wenn ich nur versuchte, etwas in die falsche Tonne zu schmeißen. Nee, also wenn man da bei uns reinkommt, auf der rechten Seite haben wir eine blaue Tonne, da kommt das Papier rein. Dann haben wir da eine gelbe Tonne, da kommt der Plastikabfall rein. Auf der anderen Seite ist dann braun, das ist Biomüll, also Schnitt, Gartenschnitt und so weiter auch. Und die graue Tonne, das ist alles, was übrig bleibt. So, und jetzt kam ich letztens von der Arbeit und da steht dann noch eine Tonne, orange-rot, die Wertstofftonne stand da drauf. Da kann man jetzt offenbar auch alte Spielsachen reinschmeißen. Da stehen jetzt 5 Tonnen und ehrlich gesagt, ich bin manchmal schon auch ein bisschen überfragt. Also was jetzt wo reinkommt, ist so leicht nicht mehr zu unterscheiden. Da bin ich auch mal mitgefahren und ich glaube, es ist auch fast egal, was wir wo reinschmeißen.
Ja, Sie zerstören ja den Glauben an die Wiedergeburt des Joghurtbechers. Warum?
Der Joghurtbecher, der von einem früheren WG-Mitbewohner, den ich hatte, damals sogar immer in die Spülmaschine gestellt wurde, damit er ganz sauber ist. Dieser Joghurtbecher, der kommt ja...
Wasserverbrauch.
Ja, an den Wasserverbrauch haben wir damals nicht gedacht. Das hat ja was Religiöses. Wir wollen ja, dieser Joghurtbecher, der soll ja wiedergeboren werden. Das ist ja ein hinduistisches Motiv fast schon, das dem Ganzen da zugrunde liegt. So steht das auch in den Regeln des dualen Systems. Löffel rein, Rest entleert, tropffrei. So müssen wir die Joghurtbecher mindestens in den gelben Sack schmeißen. Ja, und dann ist interessant, was passiert. Der wird dann abgeholt. Und hier in Berlin ist es konkret so, dass es 2 Stellen gibt, wo der endet. Das eine ist die Müllverbrennungsanlage in Ruhleben, die ist in der Nähe vom Olympiastadion. Oder, was auch durchaus vorkommt, das ist das Zementwerk in Rüdersdorf. Und in beiden Fällen wird der Becher nicht recycelt, sondern der geht ins Feuer, der wird verbrannt. Das ist für die, die da die Öfen befeuern, ein toller Rohstoff. Der besteht ja aus Erdöl. Mhm. Da kriegt man genau die Temperatur hin, die die brauchen, um zum Beispiel den Ofen richtig am Laufen zu lassen.
Und warum dürfen die das?
So steht das im Gesetz. Also da steht nicht drin, ihr dürft das verbrennen. Das nennt sich dann die sogenannte thermische Verwertung. Wenn also in der Zeitung mal steht, der Rest sei thermisch verwertet worden, dann heißt das nichts anderes als ins Feuer gegangen. Man kann sich das ungefähr so überlegen, 1/3 unseres gelben Sacks wird tatsächlich recycelt, da werden neue Dinge draus gemacht. Und was mit dem Rest passiert, kann der Entsorger selbst entscheiden. Und im Augenblick ist es so, dass die gelben Säcke als Feuermaterial einen guten Preis bringen und dann werden die eben auch verbrannt.
Also dann kann man sich dann doch darüber streiten, wenn man mal die Mengen sieht, die da wirklich recycelt werden, ob man das braucht. Nächstes Thema, Bio-Lebensmittel. Der Umsatz ist im letzten Jahr um stattliche 9% auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen, aber eben an den heimischen Landwirten geht dieser Boom praktisch vorbei. Warum?
Die müssen sich ja inzwischen schon entscheiden, ob die überhaupt noch irgendwas anbauen wollen, das man essen kann. Viel lukrativer ist es ja, sich den Acker vollzustellen mit Mais, mit Raps, mit Pflanzen, die überhaupt gar nicht mehr gegessen werden, sondern in große Silos kommen.
Oder mit Photovoltaik.
Die werden dann vergoren, ja, das ist dann der zweite Weg. Die werden dann vergoren und da wird dann Gas draus gemacht. Da kommt dann auch das Wort Bio davor, das klingt dann gut. Das ist natürlich Kokolores, weil da ist ein irrer Düngemitteleinsatz dahinter. Die fahren ja auch nicht mit dem Elektromobil über den Acker, sondern mit einem ganz normalen Traktor. Also das Lebensmittel in Konkurrenz stehen inzwischen zu diesen Energiepflanzen, das ist ein großes Problem. Ja, und genau wie Sie sagen, am schönsten war es natürlich in den letzten Jahren, sich einfach so eine Photovoltaikanlage darauf zu stellen und ansonsten auf dem Sofa zu sitzen und die Füße hochzulegen.
Aber dennoch sind ja Bio-Lebensmittel doch geringer mit Pestiziden belastet zum Beispiel. Und deshalb will man sie ja auch haben. Aber auf der anderen Seite kommt ja jetzt ein anderes Kriterium da noch mit hinein, nämlich die Frage CO2-Bilanz. Und da sagen Sie, da kann also der Bio-Apfel eine schlechtere CO2-Bilanz haben, der Bio-Apfel also aus der Gegend, als der aus Neuseeland?
Ich habe mir das von einem Forscher genau erklären lassen, der untersucht hat, wie eigentlich die Ökobilanz eines Apfels aussieht, der aus Neuseeland kommt. Und den hat er dann verglichen mit dem Apfel aus ganz regionalem Anbau, also das, was immer so als besonders gut und vorteilhaft gilt. Und das Problem ist, dass gerade jetzt in dieser Jahreszeit die Äpfel, die aus Deutschland sind, ja schon Wochen, Monate teils im Kühlhaus gelegen haben. Die müssen ja frisch gehalten werden. Und der Energiebedarf dieser Kühlhäuser ist so groß, dass verglichen damit die Transportaufwendungen, die der Apfel aus Neuseeland verursacht, zu vernachlässigen sind. Was bedeutet? Es gibt einen Moment, so im Frühjahr kommt es dann ungefähr dazu, wo die Ökobilanz kippt, wo es so ist, dass der Apfel aus der neuen Ernte in Neuseeland viel ökologischer ist als der Bio-Apfel aus regionalem Anbau. Und da kommt ja verschärfend noch hinzu, dass wir dann gerne mit unserem großen Auto zum Biohof vor der Stadt fahren. Und wenn man sich das dann noch überlegt, ich glaube, also dann sollten wir es besser ganz anlassen.
Ja, die Frage ist ja nur, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also welche Kriterien legen wir denn jetzt an? Wie machen Sie das denn?
Ich versuche, meinen Verstand möglichst eingeschaltet zu lassen. Ich versuche, bestimmte Dinge zu vermeiden. Aber ganz ehrlich, ich scheitere auch. Ich denke, wir alle scheitern, weil auch oft die Rahmenbedingungen, die uns gesetzt werden, die Etiketten, die uns gezeigt werden, uns so in die Irre führen, dass wir uns da kaum noch orientieren können.
Prenzlauer Berg ist voll von LOHAs, das heißt Lifestyle of Health and Sustainability, also Menschen mit gesundem und nachhaltigem Lebensstil. Geht es da eigentlich um Weltverbesserung oder geht es darum, besser zu sein als andere?
Ich denke immer, es geht weniger um Weltverbesserung als um Selbstverbesserung. Und zwar auch so.
Das ist doch nicht schlecht.
Absolut. Und zwar möglichst so, dass auch die anderen das mitbekommen.
Ach so.
Also das hat viel mit Sozialprestige, mit Distinktion zu tun, wenn man da über den Ökomarkt geht. Aber das kann natürlich jeder halten, wie er möchte. Ich glaube, solange man daraus nicht die Berechtigung ableitet, anderen Menschen Vorschriften zu machen, ist das alles in Ordnung.
Da komme ich gleich noch drauf. Ich will noch mal ein Stichwort aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich Religion. Manche sagen ja, der Ökologismus sei also die neue Religion eines urbanen Bürgertums. Kann man das so sagen?
Ja, ein Kollege hat diese Formulierung mal gebraucht. Und ich denke, da ist doch einiges dran. Bei vielen Dingen, die wir machen, um die Umwelt zu schützen, ist es ja so, dass wir offenbar nicht den Verstand eingeschaltet haben. Das hat ganz klar religiöse Motive. Wenn man sich alleine mal anguckt, wie über Umweltthemen geredet wird, wenn man sich die Symbole anschaut, dann kann das kein Zufall sein, dass wir den blauen Umweltengel haben, der da auf dem Klopapier prangt, wenn es aus Recyclingpapier hergestellt wurde. Oder dass wir von Apokalypse reden, wenn mal wieder der Weltuntergang droht. Also man merkt ganz klar, hier ist auch viel Glauben und Religiosität im Spiel.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Alexander Neubacher, Spiegelredakteur, Autor des Buches Ökofimmel, wie wir versuchen, die Welt zu retten und was wir damit anrichten, Deutsche Verlagsanstalt, 19,99 €. Ich habe das ja eben gesagt, auf das Sendungsbewusstsein mancher Menschen zu sprechen, übrigens auch auf das Sendungsbewusstsein mancher Wissenschaftler, die anscheinend dann auch den der Wissenschaft eigenen Skeptizismus ausschalten, aber das nur mal nebenbei. Klimaforscher und andere, auch in der Politik, beispielsweise bei den Grünen, so in deren Think Tanks, denken in eine Richtung, die ich gerne mit Ihnen erörtern würde, nämlich, dass sie im Grunde sagen, Klimaschutz und Demokratie vertragen sich nicht so richtig.
Ich habe das Gefühl, dass der Bürger wahrgenommen wird als großer Lümmel, wie es mal ein Literat gesagt hat. Wir stehen so ein bisschen immer auch unter Trottelverdacht. So, und das heißt, wir müssen also straff beplant, gelenkt und an die Hand genommen werden. Das Gleiche gilt auch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss in ein möglichst enges Korsett aus Vorschriften und Regeln gepresst werden, damit keiner aus der Reihe tanzt. Das ist auch kein Zufall, dass das Umweltministerium aus dem Innenministerium entstanden ist im Übrigen. Da kennt man sich aus mit dem Polizei- und Ordnungsrecht. So, und man merkt das auch sehr stark in der Umweltbewegung und bei einigen Vertretern dieser ökologischen Forschung. Wenn man sich überlegt, welche Vorschriften da den Leuten gemacht werden und wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass diese Vorschriften ja oft Quatsch sind, dann hat das mit dem Bürger und mit seinem freien, selbstbestimmten Handeln nicht mehr sehr viel zu tun. Das ist schon so, dass man sich manchmal fragt, wie groß ist eigentlich der Respekt vor der Demokratie und was ist einigen Wissenschaftlern wichtiger?
Aber der kann ja nicht so groß sein. Dieser Respekt vor der Demokratie kann ja nicht so groß sein, weil es ja so weit geht, zu sagen, also wir brauchen mindestens eine Mitherrschaft sozusagen der edlen, klugen Köpfe in der Demokratie.
Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Herr Professor Schellenhuber ist da der führende Vertreter. Das ist ein Klimaforscher aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die veröffentlichen regelmäßig Gutachten. Und in diesen Gutachten geht es darum, wie die Gesellschaft auszusehen hat, damit wir für die künftigen Herausforderungen gewappnet sind. Und wenn man sich das mal durchliest, was die sich so alles vorstellen, da soll dann zum Beispiel eine vierte Kammer neben Exekutive, Legislative, Judikative noch hinzukommen, so eine Art Waisenrat, eine Art Waisenherrschaft. Ja, also da gibt es eindeutig Leute, die glauben, sie seien so viel schlauer als der Rest der Menschheit, dass sie daraus die Berechtigung ableiten, anderen Vorschriften zu machen. Und das hat natürlich schon was von der herzlichen Ökodiktatur.
Ja, auch bei den Grünen, Sie zitieren ja die Heinrich-Böll-Stiftung, es mag dann notwendig erscheinen, demokratische Rechte und Verfahren zugunsten schnellen und effektiven Handelns auszusetzen.
Das ist weit verbreitet, der Glaube, dass die Demokratie letztlich nicht in der Lage ist, diese Probleme zu bewältigen. Man sagt, der Mensch ist schlecht, er muss zu seinem Glück gezwungen werden und wenn er sich weigert, dann auch nochmal gezwungen werden. Das offenbart natürlich große Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Demokratie. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich denke, die Leute sind viel klüger, als ihnen gemeinhin unterstellt wird. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier die Ökodiktatur zu errichten.
Ja, die sagen ja, dieser Beirat sagt ja in dem Gutachten, der wachsende Energiehunger müsse radikal gebremst werden und dafür brauche es den gestaltenden Staat. Das mit dem Energiehunger stimmt ja, zwei Zahlen dazu. Wir müssen in Europa für unseren gestiegenen Wohlstand ja heute 10% weniger Energie einsetzen als noch vor 10 Jahren. Das nennt man Energieeffizienz. Aber auf der anderen Seite stieg eben der Energieverbrauch im gleichen Zeitraum um dieselben 10%. Also der Anlass für diese These ist doch eigentlich da.
Aber die Lösung besteht ja nicht darin, den Leuten im Detail Vorschriften zu machen, wie sie leben müssen. Es gibt ja interessanterweise keine guten Erfahrungen in gelenkten Systemen, was die Ökologie betrifft. Wenn man sich mal überlegt, welche Zustände in der DDR geherrscht haben, da wurde dann mit dem Vielfachen an Energieeinsatz und einem Zigfachen an Umweltzerstörung nur ein Bruchteil unserer Wirtschaftsleistungen im Westen erzeugt. Man kann nur wirklich nicht sagen, es sei ein Erfolgsmodell, den Leuten im Detail vorzuschreiben, wie sie zu leben haben.
Herr Neubacher, in Ihrem Buch behaupten Sie, ich zitiere, die deutsche Umweltpolitik gefährdet unseren Wohlstand und schadet dabei auch noch der Umwelt. Das möchte ich jetzt mit Ihnen auseinanderklamüsern. Ja. Fangen wir mal mit der Wohlstandsgefährdung an. Da meinen Sie wohl zuerst, dass wir für die ineffizienteste unter allen erneuerbaren Energien, nämlich die Photovoltaik, das meiste Geld ausgeben?
Wir haben in den letzten Jahren ja schon viele Milliarden Euro ausgegeben dafür, dass jetzt Solardächer und Solarparks in Deutschland errichtet wurden. Wir haben vor allen Dingen damit auch schon die Verpflichtung übernommen, für die nächsten 20 Jahre diese Anlagen weiter zu fördern. Das ist so gesetzlich geregelt, dass es diesen Anspruch gibt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir vor einer Zahlungsverpflichtung von 100 Milliarden Euro für Solaranlagen stehen und gleichzeitig diese Solaranlagen aber nur 3% unseres Stroms erzeugen, muss man sagen, das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen worden und wir kommen da nicht mehr von weg. Ich finde, das ist ein Riesenproblem, dass wir geglaubt haben, mit diesen Solardächern unsere Energieprobleme lösen zu können. Wir können sie nicht lösen, das Geld ist ausgegeben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Geld dafür ausgeben. Solarförderung ist, wenn man die Umwelt schützen will, sogar unethisch.
Da komme ich noch drauf. Also es wäre im Prinzip ja einfacher, wenn man das getan hätte, was der Sachverständigenrat Wirtschaft ja auch gesagt hat, nämlich bestimmte Ökoquoten vorschreiben und dann hätte sich die wirtschaftlichste erneuerbare Energie durchgesetzt. Welche wäre denn dann zum Zuge gekommen?
Das Schöne ist, dass ich das nicht zwingend wissen muss, welche Technologie sich durchgesetzt hätte. Das ist ja gerade der Erfolg von offenen Fördersystemen, dass es nicht auf die Klugheit des Einzelnen ankommt, vorher genau zu wissen, was am Ende rauskommt. Ich habe die Weltformel nicht und ich wundere mich über die Umweltpolitiker, die behaupten, sie hätten sie. Wenn man sich jetzt konkret anguckt, was entwickelt sich gut, was entwickelt sich nicht gut, muss man sagen, die Windenergie funktioniert erstaunlich vernünftig. Es gibt auch da Probleme, aber wenn man sich einfach mal anguckt, wo gehen die Subventionen hin? Wir hauen etwa 50% der Subventionen für Solar raus. Solar erzeugt aber nur 20% des Ökostroms. Bei Wind ist es umgekehrt. Wind kriegt 20% der Ökosubvention, erzeugt aber über 50% des Stroms. Also man muss sagen, verglichen mit Solar ist Wind eigentlich noch eine sehr vernünftige Angelegenheit.
So, jetzt zu dem zweiten Vorwurf, nämlich, dass die deutsche Umweltpolitik der Umwelt schade. Ganz praktisch, Sie haben den Stromanbieter gewechselt. Sie sind also jetzt beim Ökostromanbieter und trotzdem sei für die Umwelt gar nichts gewonnen. Warum?
Das Problem steckt im System des europäischen Emissionszertifikatehandels. Das ist irre kompliziert. Ich habe auch einige Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Ich kann das vielleicht mal versuchen, so zu erzählen. Ich bin eines Tages Richtung Cottbus gefahren. Da sieht man dann irgendwann am Horizont diese neuen Schlote des Braunkohlekraftwerks hier in Schwalde. Da raucht es irrsinnig da zu den Kaminen raus. Jeder Turm ist so groß, dass der Dom da reinpasste. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Also hier kommt ja unser Strom her, wenn man den normalen Stromanbieter hat in Berlin. Das hat mir nicht gefallen. So, dann bin ich zu einem Ökostromanbieter gewechselt. Ja, das ging dann auch ganz einfach. Da muss man keine Leitung austauschen und keinen Schalter umlegen. Jedenfalls kommt mein Strom jetzt aus Wasserkraftwerken, vor allen Dingen in Skandinavien, so heißt es jedenfalls im Prospekt. Dann war ich aber bei diesem Braunkohlekraftwerk und habe mich dann mit den Leuten unterhalten. Und dann haben die gesagt, naja, bislang war es ja so, dass wir für den Strom, den Sie hier von uns gekauft haben, Kohle verfeuert haben. Für die Kohle, die wir verfeuerten, mussten wir Emissionszertifikate kaufen und diese einsetzen. Jetzt bin ich da kein Kunde mehr. Das heißt, die verfeuern etwas weniger Kohle. Das heißt aber auch, die müssen weniger Emissionszertifikate einsetzen. Was passiert jetzt mit diesen Zertifikaten? Der Händler sagte, er werde sich dieses Zertifikat nicht übers Bett hängen. Und er legt die sich auch nicht in die Schublade und er heftet die auch nicht irgendwo ab, sondern er bringt die an die Börse, zum Beispiel an die Energiebörse in Leipzig. Das passiert da jeden Tag zigtausendfach, dass diese Zertifikate verkauft werden. Naja, und verkauft dieses Zertifikat. Und wenn man sich überlegt, wie viele Braunkohlekraftwerke es in Europa gibt, so groß ist nämlich der Markt, dann kann man sich jetzt überlegen, dass vielleicht die Kohle, die jetzt wegen mir in Jenschwalde nicht mehr verfeuert wird, dass die jetzt vielleicht in Belchatow zum Kamin rausraucht. Das ist in Polen, das ist das drittschlimmste CO2-Kraftwerk der Welt.
Aber halten wir jetzt mal fest, also jede Tonne CO2, die wir in Deutschland einsparen, wird anderswo in die Luft gejagt. Also das ist die Lebenslüge der deutschen Umweltpolitik.
So funktioniert das System im Emissionshandel, das hat die Politik so beschlossen. Im Prinzip könnte dieses System auch gut funktionieren, wenn man es richtig machte. So ist es leider. Jedes Gramm CO2, das wir hier durch eine Energiesparbirne oder durch Ökostrom einsparen, raucht an anderer Stelle in Europa den Kamin hinaus.
Aber was soll man denn machen? Also was ist der konkrete Fehler oder der konkrete Vorwurf, den Sie der Politik machen? Wie hätte man dann das besser hinkriegen können?
Ich glaube, dass der Zertifikatehandel ein im Prinzip wirklich gutes System sein könnte, wenn man nicht an anderer Stelle versuchte, ihn ständig zu optimieren und zu verbessern und in Wahrheit ihn dadurch aber beschädigen würde. Ein konkretes Beispiel ist ja, wenn man sich überlegt, dass wir auf der einen Seite wollen durch den Emissionszertifikatehandel, es soll da investiert werden, wo man mit den Investitionen die maximale CO2-Ersparnis erreicht. Das ist das Ziel des Zertifikatehandels und das Ziel kann funktionieren. Es kann aber nicht funktionieren, wenn wir gleichzeitig viele Milliarden ausschütten, um zum Beispiel dann ausgerechnet Solardächer zu installieren. Das spart ja gerade nicht das meiste CO2 ein. Das bedeutet, dieser ganze Zertifikatehandel ist völlig in Unwucht geraten. Und das drückt letztlich sogar auf die Zertifikatepreise. Die sind im freien Fall, wie man gerade sieht. Und am Ende stellt sich heraus, dass unsere Solarförderung dazu führt, dass sich Braunkohlekraftwerke viel billiger mit Zertifikaten andecken können, als sie es ohne unsere Solarförderung könnten.
Jetzt muss man natürlich das vielleicht noch mal weiterdenken. Was bedeutet das also für den Klimawandel? Sie schreiben ja, kein Land der Welt wird sich freiwillig mit seiner Rückständigkeit abfinden. Menschen begehren, das liegt in unserer Kultur. Das heißt aber auch, kein Land der Welt will auf seinen erreichten Wohlstand verzichten. Also was machen wir denn jetzt?
Die Debatte, die gerade geführt wird, ist ja, lass die dritte Welt möglichst rückständig bleiben, dann verschmutzen die die Umwelt nicht. Wir geben ihnen Geld dafür, dass die möglichst wenig klimaschädlich sind. Das ist, muss ich sagen, etwas polemisch vielleicht, aber doch zusammengefasst die Position, die manche Politiker bei diesen Klimaschutzverhandlungen vertreten. Ich glaube, das ist total falsch. Ich glaube, dass, wie Sie sagten, das liegt in unserer Natur, dass wir was wollen. Wir werden die dritte Welt nicht rückständig halten, auch die Schwellenländer nicht. Wir sehen, dass in China gerade sehr viel CO2 verursacht wird, aber die Hoffnung ist berechtigt, dass die Chinesen mit wachsendem Wohlstand irgendwann auch zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, wir werden jetzt umweltbewusster, wir werden jetzt in bessere Technik investieren. Aber dazu braucht es einfach ein gewisses Maß an Wohlstand. Und der Weg, um ein ökologisches Bewusstsein, ein weltweites zu erzeugen, geht nicht so, dass wir sagen, bleibt mal schön klein und bescheiden und rückständig. Nein, ganz im Gegenteil. Wachsen, fortschrittlich sein, Wohlstand entwickeln. Der Weg dahin ist mit hohen Umweltkosten verbunden, führt aber am Ende dazu, dass wir auf Augenhöhe mit den anderen Ländern reden können und fürs Klima perspektivisch dadurch mehr gewonnen ist.
Manche Forscher sagen ja, Umweltbewusstsein entsteht in dem Moment, wenn die Leute so eine Schwelle von etwa 8.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt eben pro Kopf erreicht haben. Aber dennoch, also Sie sind ja umweltbewusst, haben Sie ja gesagt. Sie halten das auch nicht für verantwortlich, etwa zu sagen, Klimaschutz ist Unsinn. Aber Sie sagen, das 2-Grad-Ziel wird man wohl aufgeben müssen. Warum?
Weil es ein Ziel ist, das wir nicht erreichen können. Wir halten uns bei diesen Konferenzen an diesem 2-Grad-Ziel die ganze Zeit fest. Und dieses Ziel ist nicht zu packen. Es ist völlig unrealistisch. Die anderen Länder lassen sich auf dieses Ziel nicht ein. Und wenn das die anderen Länder nicht tun, dann wird es auch durch uns alleine nicht rausgespart werden. Das geht nicht, dass wir das Weltklima im Alleingang retten. Wir müssen zu einem Ziel finden, das realistisch ist und über das wir mit den anderen Ländern verhandeln können. Und da hilft es gar nicht, dass wir sagen, wir haben da so ein tolles 2-Grad-Ziel, aber wenn es keiner einhält, was soll's?
Naja, Deutschland pustet ja auch nur 2,6% des weltweiten CO2-Ausstoßes in die Luft. Aber dennoch ist ja die Frage, also wenn man sagt, Klimawandel wollen wir mindestens begrenzen. Was tun wir dann?
Das ist ja, muss man sagen, die wahrscheinlich doch größte Herausforderung, die wir gerade zu bewältigen haben. Ich glaube auch, dass der Klimawandel eine ernste Bedrohung ist. Ich weiß nicht, ob er so ernst ist, wie das die ein oder anderen Klimaforscher immer sagen. Aber ich denke, wir sollten das Risiko ernst nehmen. Es hilft jedenfalls nicht, wenn wir uns an diesem 2-Grad-Ziel festhalten. Was ich glaube, ist, dass wir den Versuch unternehmen sollten, Wohlstand und Wachstum zu erzeugen in Ländern, die so an der Schwelle stehen gerade. Dass wir das Wissen auf der Welt auch dadurch vergrößern. Dass wir irgendwann vielleicht in China oder in Indien einen jungen Wissenschaftler, eine junge Wissenschaftlerin haben, die eine bessere Alternative zur Energieversorgung erfindet. Auch das sind alles Dinge, die können sich dann einstellen, wenn wir fortschrittlich denken, wenn wir nach vorne gucken und wenn wir versuchen, das Problem mit Optimismus anzugehen.
Ja, den Optimismus teile ich gerne. Wenn man jetzt aber sagt, man braucht also Wachstum. Und die Frage ist ja, die entscheidende Frage, ob man Wachstum und steigende CO2-Emissionen entkoppeln kann.
Das ist einer der zentralen Probleme, die wir sehen. Wir sparen Energie ein, aber haben hinterher mehr Geräte laufen, weshalb unterm Strich sich unser Energieverbrauch erhöht. Das passiert häufig. Wir sind allerdings gerade als Deutsche, sind wir ja ein gutes Beispiel dafür, dass das passieren kann. Wir verbrauchen heute etwas weniger Energie, aber vor allen Dingen stoßen wir viel weniger CO2 aus, als Anfang der 90er Jahre. Das liegt daran, dass ein Teil der völlig ineffizienten DDR-Industrie zu Ende ging, dass wir da die Anlagen geschlossen haben, die die Umwelt versaut haben, die auch sehr viel Energie verbraucht haben. Und ich glaube, dass das Perspektive schon ein auch gangbarer Weg ist. Jetzt wird man sagen, naja, das war so eine Einmalsituation nach der Wende und die alte Ostindustrie. Aber ganz ehrlich, ich habe mir mal angeguckt, wie auch in Westdeutschland die Stromleitungen aussehen und unter welchen Bedingungen da auch immer noch Strom und Energie erzeugt wird. Und also ich bin mir seither ziemlich sicher, da ist noch eine Menge Potenzial.
Ja, nochmal global gedacht. Also wird es womöglich wirklich darauf hinauslaufen, dass man sagt, derjenige, der sich rechtzeitig anpasst, ist im Vorteil und der, der das eben nicht macht, hat eben Pech gehabt?
Ich glaube, das ist noch ein Plan B, wenn man so will. Wenn wir sehen, dass wir auf absehbare Zeit nicht zu einer Strategie, zu einer globalen Strategie zur CO2-Vermeidung kommen, dann müssen wir uns fragen, was ist unsere Antwort darauf? Was macht sozusagen die Koalition der Willigen? Übernimmt die für die anderen das Sparen mit? Das wird nicht gehen. Wir kriegen das nicht rausgespart, was anderswo ausgeblasen wird. Die Frage ist dann eher, wie kriegen wir die an einen Tisch? Und da könnte es vernünftig sein, zu sagen, na, wisst ihr was, wenn ihr nicht einsparen wollt, dann werden wir jetzt unsere Strategie so verändern, dass wir sagen, wir vermeiden nicht mehr so viel, sondern wir stellen uns auf den Klimawandel ein. Wir bauen Deiche. Wenn wir sehen, es macht keinen Sinn mehr, Windräder zu bauen, ja, dann bauen wir eben Deiche. Das klingt jetzt ganz zynisch, weil das ja bedeutet, wenn dann die Wassermassen kommen, wenn die Flut steigt, dann sitzen wir hinterm Deich und die anderen haben ein Problem. Das klingt zunächst zynisch, das verbessert aber im Ernst natürlich unsere Verhandlungsposition für alle Klimaschutzverhandlungen, wenn wir sagen können, ja, ihr könnt nicht erwarten, dass wir für die ganze Welt jetzt Rettungsmanöver starten. Das ist eine Form von Egoismus. Spieltheoretiker haben sich genau mit dieser Frage befasst. Da gibt es auch einen Beirat beim Finanzministerium. Die kommen genau zu diesem Schluss. Einfach mal egoistisch sein und die Waffen zeigen. Das erhöhe unterm Strich vielleicht die Verhandlungsbereitschaft.
Herr Neubacher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke auch.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Alexander Neubacher, Spiegelredakteur, Autor des Buches Ökofimmel, wie wir versuchen, die Welt zu retten und was wir damit anrichten. Deutsche Verlagsanstalt, 19,99 €. Nächste Woche schon einmal angekündigt, aber wegen des Rücktritts von Christian Wulff verschoben seinerzeit. Alzheimer, gefürchtet, unterschätzt und unaufhaltsam. Mein Gast wird sein Professor Konrad Bayreuther von der Universität Heidelberg. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.